Herzlich willkommen zu Unternehmerisch, inspiriert und motiviert, der Podcast mit Lisa und
dem Anbaggerer Daniel.
Und heute in einer wundervollen, ganz, ganz neuen und aufregenden Kulisse, wo wir da sind. Wir sind nämlich beim Electric Love Festival und wir sind hier eingeladen worden. Also wir sind aus einem Grund eigentlich da, oder? Daniel, magst es du verraten?
Ja, wir sind heute eingeladen und zwar am Electric Love Festival von 21 Bitcoin.
Genau.
Und wir sitzen da in einem Podcast-Container am Electric Love Festival mit bester Aussicht auf die Mainstage. Und wie wir jetzt gerade sehen, haben wir einen super geilen Podcast-Gast heute wieder mal bei uns. Und zwar der Daniel Winkelhammer. Wurde das richtig ausgesprochen?
Ja, genau richtig. Ja, freut mich heute bei euch dabei zu sein.
Ja, danke, dass du da bist und herzlich willkommen. Und ihr habt es schon gehört, 21 Bitcoin, das heißt, es kann sich nur um ein Thema drehen, oder?
Bitcoin.
Und Bitcoin, ja. Genau.
Geil. Die Folge heute, auf die mich richtig freut, weil ich bin nämlich richtiger Bitcoin-Maxi. Das wissen eigentlich ganz wenige, aber die meisten Leute wissen, dass ich ein Krypto-Maxi bin, ja, aber dass ich Bitcoin so feiere, das weiß fast keiner. Und darum hat es mich nochmal gefreut, dass ihr uns eingeladen habt. Und der Daniel ist der CEO von 21 Bitcoin.
Genau. Ja. Ja, also CEO ist ja schon mal nicht nix, ne? Also jetzt werden wir aber echt mal ein bisschen neugierig, wie du dazu gekommen bist eigentlich.
Ja, also genau, im Endeffekt habe ich mich schon mit dem Thema Bitcoin irgendwie schon relativ lang auseinandergesetzt. Also ich glaube, meine erste Berührung war damals schon 2011, damals noch in der Schule, HTL Salzburg. Ich habe da Elektronik gemacht, technische Informatik, also immer schon so ein bisschen Interesse für die IT-Programmierung und so gehabt. Und ich kann mich ganz gut erinnern, wir hatten einen Klassenkameraden, der damals Server aufgesetzt hat und er hat die damals mit Bitcoin gezahlt. Da muss man sich vorstellen, 2011 war, glaube ich, ein Bitcoin ja um einen Dollar so herum wert, also nicht viel mehr, und er hat da immer hunderte Bitcoins dann auch für seine Server gezahlt. Hat aber leider, soweit ich zumindest weiß, die alle immer ausgegeben und hat das quasi nur so als Währung verwendet und jetzt keine Bitcoin aufgespart. Das war so mein erster Berührungspunkt eigentlich damals schon, also es war ganz, ganz früh noch. Mhm. Ich habe es dann leider so ein bisschen aus den Augen verloren und habe es, ich glaube, 2013 dann wieder irgendwo gelesen. Da war ja das ganze Thema Silk Road. Ich weiß nicht, das werden einige kennen, Dark Market. Und da habe ich dann auch irgendwann mal davon gelesen, naja, da gibt es jetzt irgendwie so ein Dark Web, wo man im Internet mit einer neuen Währung, mit Bitcoin, ja, Drogen und verschiedenste Sachen kaufen kann. Und das habe ich mir dann mal so ein bisschen angeschaut, was hat das da mit auf sich, und habe mich da so ein bisschen informiert und wollte dann tatsächlich sogar auch mal Bitcoin kaufen. Mhm. Einfach, weil es mich interessiert hat, was ist eigentlich Bitcoin. Und damals, 2013, war es aber noch ganz schwer, dass du Bitcoin bekommen hast. Da gibt es noch keine Exchanges oder sowas wie 21 Bitcoin jetzt. Gab es damals nicht. Dann habe ich mich auf Local Bitcoins angemeldet. Das war so eine Website, da hat man wirklich sich mit Menschen persönlich treffen können, hat Bargeld mitgenommen und hat dann quasi ein Wallet sich runtergeladen und hat Bargeld gegen Bitcoin getauscht.
OTC.
Ja, wirklich so Peer-to-Peer.
Geil.
Damals noch. Und das war mir aber dann irgendwie ein bisschen suspekt und so. Und dann habe ich es leider wieder aus den Augen verloren und habe es nicht gemacht. Und dann hat es bis Anfang 2017 bei mir gedauert. Und da habe ich dann wieder, ich glaube im Standard war das, habe ich eine Schlagzeile gelesen, ja, Bitcoin wieder die 1000-Dollar-Marke geknackt. Und ich konnte mich ganz gut erinnern, 2014, glaube ich, war das dann, dass Bitcoin damals auch schon 1000 Dollar wert war und dann mal runtergekracht ist. Und als 2017, als es dann wieder die Marke geknackt hat, habe ich mir gedacht, okay, da muss irgendwas dahinter sein. Jetzt habe ich das Ding schon 3-4 Mal gehört über Jahre und habe dann wirklich begonnen, mich einzulesen, so alles verschlungen, was damals gegeben hat. Damals gab es nur englischen Content, gab es ein paar Podcasts, Trace Mayer, den gibt es mittlerweile auch schon, glaube ich, ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und ja, seitdem beschäftige ich mich eigentlich, würde ich sagen, täglich damit, mit dem ganzen Thema. Bis dann so ist, wenn man irgendwie von Bitcoin mal selber überzeugt ist, so die ersten Bitcoin gekauft hat, möchte man das natürlich dann auch irgendwie seinen Freunden, Bekannten, Verwandten näher bringen. Und ja, der ein oder andere ist auch darauf aufgesprungen und wollte dann halt auch Bitcoin kaufen. Und dann war es immer so das Thema, naja, wo schickst du ihn hin, wo ist das einfach? Irgendwie hat das nicht so gut funktioniert, weil die meisten Exchanges halt einfach auch ja eher für Leute, die Finanz- oder Technik-affin sind, gebaut wurden. Und ja, dann ist es aus den persönlichen Erfahrungen heraus einfach dieser Need, den habe ich erkannt, okay, da muss es doch ein einfaches Produkt geben, um Bitcoin wirklich der Masse auch irgendwann zugänglich zu machen. Und habe mir dann einfach Ende 2019 meinen Co-Founder, den Dominik, geschnappt und habe ihm das erzählt. Und ja, dann haben wir Anfang 2020 21 Bitcoin gegründet, auch dann wirklich in Eigenregie quasi nur zu zweit, auch 21 ein Jahr drauf die FMA-Registrierung beantragt und auch erhalten dann. Jahren. Ja, und seitdem machen wir das eigentlich jetzt. Ja, mittlerweile sind wir 15 Leute im Team, sind super happy und Produkt kommt auch gut an.
Ja, sehr schön. Und
da müssen wir nur kurz, Entschuldigung, anmerken, als einleitende Erklärung ist ja 21 Bitcoin Bitcoin-Börse, so gesehen, für Österreich und in Österreich, nicht nur für Österreich, sondern eigentlich überall, so gesehen, aber ihr seid in Österreich quasi reguliert und du sitzt jetzt vor mir, ich kann dir jetzt wirken, wenn du meine Bitcoin herziehst, also hergibst zum Beispiel, weil bei vielen anderen Exchanges ist es so, da ist ja keiner greifbar, die sind irgendwo und keiner ist da verantwortlich und darum finde ich es echt geil, dass du da jetzt sitzt und ich habe die App jetzt auch schon auf mein Handy zum Beispiel und da mache ich mir halt gar keine Sorgen, dass irgendwas jetzt dann schief gehen würde.
Ja, das ist auch immer wichtig, glaube ich, bei solchen Themen natürlich. Gibt es im Ausland auch viele Börsen und ja, leider immer noch viele, sage ich mal, ja, so shady Sachen, wo man nicht genau weiß, okay, ist das jetzt wirklich legitim oder nicht? Und deswegen, ja, finde ich es auch immer sehr wichtig, dass man darauf schaut, wenn man wirklich jetzt auch Bitcoin kaufen möchte und in das Thema einsteigen möchte, dass man sich da schon gut informiert, wo mache ich das, wo schicke ich auch mein Geld hin? Und das war uns von Anfang an wichtig. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wählen auch Österreich als Standort, auch wenn es vielleicht regulatorisch und von den Auflagen her wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist als auch anderswo oder im EU-Ausland. Aber wir sind bewusst den Weg gegangen, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt wirklich einer breiteren Masse zugänglich machen wollen, dann musst du halt in Österreich oder in Deutschland sein, du musst reguliert sein, du musst, zum Beispiel wir bieten auch als einer der einzigen ein deutsches Bankkonto im Hintergrund an. Das heißt, ich will nicht mein Geld irgendwo auf Zypern oder vielleicht noch weiter irgendwo ins Ausland schicken, weil, ja, man hat ja mitbekommen vielleicht so die ein oder andere Börse, ist auch dann FTX, BlockFi, Celsius, wie sie alle heißen, mit dem Kundengeld abgehaut. Das wollte man von Anfang an vermeiden und halt das ganze Thema einfach auch seriös und legitim in die breite Masse bringen.
Ich habe so das Gefühl, das Thema Krypto oder Bitcoin, das ist in Österreich ja noch nicht so wirklich angekommen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch sehr viele Herausforderungen haben in einer Firma oder beziehungsweise bei der Gründung, oder? Magst du da ein bisschen was erzählen?
Ja, ich finde, es hat sich extrem verändert. Also wie wir gegründet haben 2020, wir waren ungefähr bei, also ungelogen bei 100 Banken, glaube ich, in Österreich, Deutschland, Umkreis und haben angefragt wegen einem Bankkonto, um eben einfach unser Geschäft reguliert abzuwickeln und jede Bank hat uns eigentlich im Endeffekt abgelehnt. Also teilweise schon beim ersten Kennenlernen, Gespräch, einfach schon am Telefon oder per E-Mail, wenn man mal das Wort Bitcoin in den Mund genommen hat, teilweise dann auch in AML-Abteilungen, also Geldwäscheabteilungen und man merkt, mittlerweile hat sich das Blatt so ein bisschen gedreht. Wir bekommen jetzt auch schon die ersten Anfragen von Banken, die uns fragen, naja, okay, wie läuft denn das Thema und eigentlich sind wir jetzt interessiert und wir haben immer mehr Kunden, die auch da irgendwie Interesse haben und ja, ich finde, das hat sich extrem gewandelt, vor allem dieses Jahr. Viele haben es sicher auch mitbekommen, in den USA sind ja auch die Bitcoin-ETFs im Jänner auch gelauncht und das gibt einfach natürlich dem ganzen Bitcoin-Space einfach noch mehr Legitimität, weil jetzt sind wirklich große Player, Institutionen involviert, also BlackRock zum Beispiel hat einen Bitcoin-ETF aufgelegt. Für alle, die BlackRock nicht kennen, das ist der größte Vermögensverwalter der Welt mit hunderten Billionen Assets under Management. Also das ist halt schon eine Institution. Wenn die quasi dann sich auch dem Thema bedient, legitimiert das Ganze. Und wir sind mittlerweile einfach an dem Punkt, wo wir auch sehen, in Europa zum Beispiel gibt es jetzt die MiCA-Regulierung, wo das Ganze jetzt einfach angekommen ist, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht mehr dieses, okay, der wilde Westen und es gibt da Firmen, die einfach nur die Investoren abziehen, sondern es ist schon sehr reguliert jetzt mittlerweile und wie gesagt, große Institutionen spielen da jetzt mit und deswegen glaube ich, ist jetzt trotzdem noch ein guter Zeitpunkt auch für die Privatanleger, weil wir sind immer noch, es ist immer noch ein neues Thema, Bitcoin gibt es jetzt seit 15 Jahren, es ist eine Zeit, aber es ist immer noch, viele glauben, ja, ich habe jetzt den Zug irgendwie verpasst, der ist abgefahren, aber da bin ich nicht der Meinung.
Also ja, wie viel Prozent der Bevölkerung kennt eigentlich Bitcoin und findet es nicht nur als Scam und versteht wirklich den Use Case dahinter? Wie viel werden es sein, schätzt du?
Naja, ich glaube, Bitcoin hat jeder irgendwie schon mal fast gehört, so jetzt mittlerweile, aber also es gibt gute Statistiken, wie viele Menschen ungefähr Bitcoin besitzen. Da sind wir irgendwo so bei 1%, unter 1% der Menschheit.
Alter!
Und da muss man halt auch sagen, das ist halt wahrscheinlich, dann sind viele Leute dabei, die halt mal 15 Euro oder so drinnen haben. Ja. Also wirklich Leute, die es verstehen und die das auch als langfristiges Investment sehen, das sind wir sicher irgendwo bei 0,2% der Menschheit. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig noch.
Und wir stehen jetzt bei aktuell 58.000 Euro oder ja, Euro sind wir, genau, heute glaube ich, Stand jetzt, wo der Bitcoin steht. Dementsprechend überlege mal, wenn einmal die Hälfte der Menschen es verstehen würde, wo wir dran stehen.
Das wären dann sicher noch ganz andere Summen, die da dann entstehen würden. Es ist auf jeden Fall eine Währung, eine zukunftsreiche Währung, und es wird definitiv noch bei der Menschheit mehr ankommen, als es jetzt der Fall ist.
Ja, denke ich auch. Also es ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage auch, was erwartet man davon oder wie sieht man auch Bitcoin? Also du hast jetzt gerade gesagt Währung. Ich glaube, für viele ist vielleicht jetzt sogar schon eine Währung. Also El Salvador zum Beispiel, genau, hat es ja als offizielle
Landeswährung
ja, eingeführt. Mega. Auch es gibt in Afrika, ich glaube, die Demokratische Republik Kongo hat es auch als Währung eingeführt. Es gibt ein paar in Honduras gibt es eine Sonderhandelszone. Also es gibt schon so ein paar Länder, wo es auch wirklich als Währung schon genutzt wird. Mhm. Ich glaube aber, es kommt immer so auf den Standpunkt drauf an. Also für viele Menschen, die jetzt außerhalb von Europa, Australien, den USA leben, die können einfach nicht am globalen Finanznetzwerk teilnehmen. Ja, die haben kein Bankkonto. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, glaube ich, als Europäer.
Es ist so arg gut, dass du es ansprichst, weil das war es ja fast keiner.
Ja, keiner von denen hat PayPal, keiner von denen kann irgendeine Mastercard nutzen oder kann irgendwie am Aktienmarkt teilnehmen. Und das sind 4-5 Milliarden Menschen auf der Welt, wo halt Bitcoin einfach eine Alternative ist. Einerseits am globalen Finanzmarkt teilzunehmen, auch seine Dienstleistungen im Internet zum Beispiel anzubieten und auch aus dieser Armut rauszukommen, wenn wir da jetzt mal an einige Länder in Afrika zum Beispiel denken, und auch als Wertaufbewahrungsmittel. So, weil ich habe vielleicht sonst in vielen Ländern gar nicht die Möglichkeit, irgendwie am Aktienmarkt zu partizipieren. Das heißt, ich muss mit dieser Währung, die mir mein Land vorgibt, muss ich halt meinen Wert quasi speichern. Und diese Währungen, da sind wir beim Euro noch gut dran, würde ich sagen. Auch wenn jeder bei uns weiß, die 50 Euro vor 5 Jahren kriege ich, also wenn ich um 50 Euro vor 5 Jahren einkaufen gegangen bin, habe ich wahrscheinlich das Doppelte bekommen als jetzt. Mhm. Aber in Teilen der Welt wie Südamerika, Afrika oder so, da träumen die von so einer stabilen Währung. Und da ist halt Bitcoin eine Alternative. Mhm. Ich glaube, so bei uns, für uns Österreicher, Deutsche, auch Amerikaner, ist Bitcoin eher so das, sag ich mal, Investment Case. Es gibt halt einfach nur eine begrenzte Anzahl, 21 Millionen Bitcoin. Es wird nie mehr geben. Und das ist natürlich auch, hat man jetzt über die letzten Jahre auch gesehen, dass Bitcoin, desto mehr Leute auch Bitcoin haben möchten, es können nicht mehr produziert werden.
Begrenztes Gut, ja.
Also ein begrenztes Gut, naja, dann muss der Preis steigen. Für uns, das sehen wir auch ganz klar, ist das eigentlich eher so eine Anlageklasse aktuell. Mal schauen, was sich in Zukunft tut. Also ich sehe das so ein bisschen kritisch immer als Währung, vor allem in Europa, weil halt einfach die Steuergesetze dafür halt nicht wirklich geeignet sind. Das heißt, ich müsste ja wirklich eigentlich, wenn ich jetzt mit Bitcoin zahle, müsste ich das alles tracken und dann versteuern quasi. In Österreich haben wir ja die Kapitalertragsteuer zum Beispiel drauf. Mhm. Aber als Anlageklasse definitiv auch immer etablierter. Also wir haben Kunden, die verkaufen Immobilien, die verkaufen Aktienportfolio und gehen wirklich auch mit 6-7-stelligen Summen rein und investieren in Bitcoin. Mhm.
Naja, vor allem, ich würde die Wahrheit ist das, ich bräuchte ja weder einen Notar mehr, ich brauche keine Bank mehr, ich brauche gar nichts, weil ich kann mit Bitcoin jetzt in dem Moment zum Beispiel dein Haus abkaufen oder dein Firmengebäude, und dann hast du zum Beispiel dein Firmengebäude als NFT gespeichert und du übertragst mir ein NFT und ich habe einen Nachweis, dass das Firmengebäude jetzt mir gehört. Und wir haben es auf der Blockchain abgeckt. Also dementsprechend ist es irre, was da alles möglich ist und wo die Welt noch hinentwickeln wird. Also da, wenn da jetzt dann die alten, quasi die old fashion economy Typen wie Notar und so weiter nicht weiterentwickeln, also wenn die den Zug verpassen, dann ist bald finster.
Ja, ich glaube auch. Also man merkt jetzt schon, dass immer mehr Banken auch so ein bisschen Interesse haben. Das habe ich eingangs ja erwähnt. Ich glaube, die haben die letzten Jahre definitiv geschlafen. Mhm. Aber jetzt merkt man immer mehr das Interesse. Also es gibt natürlich immer noch, die Mehrzahl ist immer noch sehr ignorant und sagt, naja, das ist alles nur für Kriminelle und das ist alles nur Spekulation. Aber wie du sagst, also da ergeben sich extrem coole neue Geschäftsfelder, Geschäftsmodelle. Ich meine, man muss sich ja mal denken, also Geld ist eigentlich eine Technologie, meiner Meinung nach die wichtigste Technologie der Menschheit, weil wir untereinander sonst nicht handeln könnten. Und also wir müssen ja uns irgendwie spezialisieren, dass wir als Gesellschaft produktiver werden. Das heißt, ihr macht Podcasts, der eine ist Kartoffelbauer und irgendwie müssen ja Dienstleistungen und Produkte ausgetauscht werden, und das funktioniert halt über Geld.
Gemeinsamer Nenner, ja.
Genau, und deswegen ist halt Geld so eine wichtige Technologie, und Bitcoin ist halt aus meiner Sicht einfach viel, viel besseres Geld als wie die Fiat-Währung, den Euro, den wir jetzt haben, weil da gibt es halt die EZB, da gibt es Politiker, die auch nicht gewählt wurden, die halt bestimmen können. Jetzt gibt es eine Krise, jetzt druckt man einfach mal Geld. Geld und im Endeffekt ist es nichts anderes, als wie jeden auf dem Sparbuch, jeder, der Euros hält, einen die Kaufkraft zu rauben.
Inflation,
weil,
ne?
Inflation, ja. Und es ist halt einfach ja schon ja kritisch, würde ich sagen, weil halt viele Leute das natürlich nicht hinterfragen und weil es nicht so offensichtlich ist. Also es geht ja keiner her und nimmt von deinen 1000 Euro 50 von deinem Konto runter, von deinem Sparbuch, dann wäre der Aufschrei ja sofort riesengroß. Aber Inflation ist eigentlich nichts anderes. Also es ist halt stille Enteignung und auch 2%, was ja das Ziel wäre, wo wir ja weit drüber sind.
Das über die ist 2% Jahre. Raub.
Das heißt immer noch, dass ich in 35 Jahren die Hälfte meines Wertes verliere. Und das ist einfach, finde ich, für eine Gesellschaft schwierig. Und Bitcoin kann da eine Lösung sein. Ja.
Ich hätte noch eine Frage. Also ich bin ja in dieses Thema Bitcoin noch nicht so involviert, wie es jetzt da zum Beispiel der Daniel ist. Und du hast ja vorher gesagt, Bitcoin, es können nur 21 Millionen Bitcoin, also es gibt nur 21 Millionen Bitcoin und dann ist finito. Also es können nicht mehr Bitcoins noch produziert werden. Warum? Das würde mich jetzt interessieren. Warum ist es nicht möglich, mehr Bitcoin zu produzieren? Weil Euros kann man ja noch drucken zum Beispiel.
Genau. Ja. Ich will nur kurz eine ergänzende Frage dazu stellen.
Ja, natürlich, Daniel.
Und zwar, das ist sehr gut. Warum gibt es nur 21 Millionen Bitcoin? Wie geht das? Weil wenn du jetzt mit irgendeinem Siebenschlauen reizt, der wird sagen, dann drucke ich heute irgendwo auf, das wird programmieren und fertig.
Ja, eben.
Kannst du jetzt mal für Dummies quasi, so für jeden in der Welt erklären, so ganz einfache Sprache. Was ist Bitcoin? Wie funktioniert das? Weil du bist ja der Profi, das würde ich gerne von dir jetzt einmal erklärt haben, dass jeder versteht, was eigentlich Bitcoin ist. Weil es so eine unbegreifliche Sache ist.
Genau, dass ich auch verstehe.
Kann ich Bitcoin löschen? Ja. Was ist, wenn alle Server ausfallen, wenn auf einmal der Blackout ist?
Ja.
Genau das Sachen, der wird jetzt gerne beleuchten mit dir.
Ja, gerne. Also ich glaube, warum es auch so schwierig zu verstehen ist, ist, weil die meisten Menschen halt Geld auch nicht verstehen, weil sich keiner damit beschäftigt. Ich würde sagen, Bitcoin ist perfektes Geld, also ein Geldwert. Und das heißt im Endeffekt, es ist ein Gut, das begrenzt ist, das teilbar ist, das transportierbar ist, das verifizierbar ist. Also alle Eigenschaften, halt, die Geld ausmacht, macht Bitcoin halt extrem gut. Ja, da können wir vielleicht so ein bisschen einsteigen. Also warum gibt es eben nur diese Begrenzung auf 21 Millionen? Im Endeffekt ist das eine arbiträre Zahl. Also es hätten auch 42 Millionen sein können. Aber der pseudonyme Entwickler, also keiner weiß auch, wer Bitcoin erfunden hat.
Satoshi Nakamoto.
Satoshi Nakamoto ist eben der pseudonyme Erfinder. Und der hat damals 2009, wie Bitcoin halt eben gestartet wurde, in den Code programmiert, dass es halt einfach nur 21 Millionen gibt und die über ja ungefähr 140 Jahre quasi geschöpft werden. Warum das nicht veränderbar ist, also das wäre in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich sogar noch veränderbar gewesen, aber dadurch, dass sich halt immer mehr Leute diesem Netzwerk angeschlossen haben, wird das Netzwerk halt immer resilienter, weil es müssten sich die Mehrheit aller Nutzer und Teilnehmer dafür entscheiden, das zu ändern. Und es gibt halt, also es ist im Endeffekt Spieltheorie. Das heißt, die Anreize, es nicht zu ändern, sind halt viel größer, als wie es zu ändern. Das heißt, wenn morgen jeder auf der Welt sagen würde, der Bitcoin nutzt, ja okay, wir machen jetzt das Doppelte, weil ich will meinen einen Bitcoin verdoppeln und es gibt jetzt 42 Millionen, dann wäre das theoretisch möglich. Praktisch aber nicht, weil ja, dann würde das den Wert verlieren, dann würde genau diese Eigenschaft, die Bitcoin halt hat, quasi unveränderlich zu sein, würde halt dann quasi ja nicht mehr so sein. Und deswegen gibt es halt im Netzwerk eigentlich keinen Anreiz dafür und man hat es auch schon ein paar Mal gesehen. Also das, es gab schon einige Angriffe so auf Bitcoin, 2013, 14 Block Size Wars, auch 2017, wo wirklich die komplette Bitcoin-Industrie, kann man sagen, also alle Miner, wirklich, die wirklich viel Geld verdient haben, die Exchanges, haben versucht, Bitcoin quasi größer zu machen, also dass du mehr Transaktionen machen kannst pro Sekunde und das ist auch gescheitert, weil halt das Netzwerk an sich, dieser Konsensus, diese Anreize hat, das nicht zu ändern und jede Minute, die vergeht, desto mehr Leute dazukommen, desto schwieriger wird es. Und deswegen ist es, ich würde sagen, rein praktisch einfach nicht möglich. Theoretisch ja, man könnte es sich so ausmalen, aber praktisch wird es sich nicht mehr ändern.
Und kannst du kurz darauf eingehen, warum es nicht veränderbar ist? Auf die Blockchain.
Genau, im Endeffekt, die Blockchain ist halt, also aktuell ist Bitcoin das sicherste Computernetzwerk der Welt. Da ist mit Abstand am meisten Computerpower dahinter. Man hört ja immer wieder, das Mining verbraucht zu viel Energie.
Und es wird gehackt, sagt Diana. Ich hack dir deine Bitcoin, sagen ein paar Leute.
genau. Und das ist halt, ja, theoretisch natürlich, aber praktisch nicht möglich, weil so viel Rechenleistung und Computer dahinter stehen. Also das sind ja auch keine normalen Computer, Computer, sondern nur für das Bitcoin-Netzwerk produzierte Computer, ASICs nennt man die.
ASICs, ja.
Genau, und da wird so viel, weltweit so viel Energie aufgewendet, dass das Computernetzwerk halt so sicher ist, dass es keinen gibt. Also da könnte China kommen und die USA sich zusammenschließen und mit Supercomputer versuchen, Bitcoin zu hacken, und es würde nicht funktionieren, weil Bitcoin so auf der ganzen Welt verteilt ist und damit so viel Energie nutzt, dass es so sicher ist. Und deswegen ist das auch so ein extrem wichtiger Aspekt, dass halt Bitcoin Energie verbraucht quasi, weil das sichert halt dieses ganze Netzwerk. Und das ist ja eigentlich eins der wichtigsten Dinge, die oftmals irgendwie falsch verstanden werden, weil halt gesagt wird, naja, verbraucht einfach unnütz Energie. Aber das ist halt immer so die Frage, wie sieht man es? Also wenn man jetzt sagt, ja, Bitcoin ist reine Spekulation und das kann weg, ja klar, dann verbraucht es Energie. Aber das könnte man halt über YouTube sagen. So, das ist immer, sieht man Nutzen darin, und ich sehe halt definitiv einen riesen Nutzen für die gesamte Menschheit, weil wie vorgangs oder eingangs erwähnt, ungefähr 5-6 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zum Finanzsystem, für die ist eine Alternative. Es gibt einige Dokus zum Beispiel auch von Frauen in Afghanistan, die es mit Bitcoin geschafft haben, Afghanistan zu verlassen, weil sie halt eine Bitcoin-Wallet auf dem Handy ganz easy installieren können, dann online ja irgendwelche Services anbieten, wie zum Beispiel Computergrafiken designen, und dann Bitcoin quasi auf ihr Wallet sparen können und damit dann ihren Schlepper bezahlen können.
Wow.
Weil sie kriegen ja im Land keine, zum Beispiel Kredite, keine, ja, kein Bankkonto. Und auch für uns im Westen ist es ja auch ein Thema. So, wo gibst du dein Geld hin? Weil ich kann es nicht am Sparbuch haben, weil dann verliere ich einfach, da weiß ich, dass ich verliere. Kann mit Aktien ein bisschen zocken, ja. Aber Bitcoin bietet dir halt dann schon langfristig eben dieses Versprechen, du hast halt einen Teil von einer gewissen Menge und dir kann halt keiner das wegnehmen.
Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, in Kryptowährung zu investieren, warum gerade Bitcoin und warum keine andere Kryptowährung, wie zum Beispiel Ethereum, ist ja, glaube ich, der größte Konkurrent.
Oder Dogecoin.
Oder Dogecoin, ja.
Ja, es gibt, glaube ich, 50.000 gefühlt mittlerweile, wenn man da auf CoinMarketCap schaut. Aber ich würde so ein bisschen, ich trenne das immer gerne. Für mich gibt es halt Bitcoin und es gibt Krypto.
Mhm.
Wie gesagt, so Bitcoin ist für mich halt so eine langfristige Wertanlage, Geld. Da steckt halt diese ganze Energie dahinter, diese Sicherheit und auch, wie wir jetzt eh besprochen haben, einfach praktisch kann das halt keiner ändern.
Mhm.
Und bei jeder anderen Kryptowährung ist das aber so. Da steckt halt dann irgendein CEO dahinter, da steckt da Firma dahinter, und die können das anpassen, und das ist vielleicht auch teilweise gut, weil die andere Geschäftsmodelle haben, weil es vielleicht, also ich betrachte es immer eher so ein bisschen als ein Tech-Startup quasi.
Mhm.
So Kryptowährungen, die haben halt irgendeinen Use Case und damit kann ich vielleicht dann ja irgendwelche neuen Geschäftsmodelle abbilden, aber Bitcoin ist halt wirklich so eigentlich, auch die SEC zum Beispiel in den USA sagt, das ist ein Rohstoff, ist halt wie Gold quasi. Das ist jetzt nichts, wo ich halt irgendein Geschäftsmodell dahinter habe, sondern es ist halt ein Rohstoffgeld.
Mhm.
Und Kryptowährungen sind für mich halt Startups. Also da kann man auch investieren, kann man auch, klar, kann man auch Geld damit machen. Es ist so ein bisschen Casino spielen, würd ich jetzt meinen. Aber es sind einfach unterschiedliche Dinge.
Okay.
Na, aber was sagst du jetzt einem Skeptiker, der sagt, ja, okay, jetzt du sagst richtig, was soll ich mir Geld hin tun? Auf dem Bankkonto ist es sicher, glauben die meisten.
Mhm.
Nur, dass du da wirklich verlierst, ist auch eine ganz klare Sache. Aber jetzt sagt er, ja gut, jetzt löscht mir meine Bitcoin oder ich werde gehackt. Kannst du mal bitte das erklären, warum man gehackt werden kann? Es gibt ja nur einen einzigen Fall, wo man wirklich gehackt werden kann. Alles andere, wenn man es richtig macht, kann man nicht gehackt werden. Kannst du bitte mal erläutern?
Ja, also die meisten Hacks passieren eigentlich, wenn man jetzt eine Bitcoin irgendwo auf einer Exchange kauft oder auf einer Börse, und dann wird die Börse gehackt und dann sind halt vielleicht meine Bitcoin weg. Ich kann aber bei Bitcoin halt super einfach mir eine eigene Wallet kaufen. Da gibt es einige Hersteller, Ledger, Trezor, Bitbox, kostet so um die 100 Euro, sieht so aus wie so ein kleiner USB-Stick, und damit, da kann ich halt meine Bitcoin halt sicher speichern, weil das Ding ist halt nicht mit dem Internet verbunden und es wurde halt genau dafür entwickelt, Bitcoin sicher zu speichern, und da kann mich halt dann keiner mehr hacken. Da habe ich das einzige Risiko, dass ich halt das Ding verliere und vielleicht das Passwort verliere und kein Backup gemacht habe. Aber ich bin halt selber dafür verantwortlich. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn ich jetzt, einerseits, ich habe Gold quasi in einem Schließfach bei einer Bank, dann wird die Bank ausgeraubt und das Gold zum Beispiel ist weg.
Richtig.
So kann man sich vorstellen, wenn ich Bitcoin auf einer Börse habe. Und dann, ich kann aber das Gold auch bei mir daheim haben und dann bin ich selber dafür verantwortlich. Wenn ich dann im Wald mit meinem Goldbarren spazieren gehe und ich verliere den, ja, dann bin ich halt selber schuld.
Mhm.
Aber ich kann nicht quasi gehackt werden, und ähnlich, so relativ ähnlich funktioniert funktioniert jetzt bei Bitcoin auch, ja. Nur, dass es halt einfacher ist und ich brauche da jetzt keinen riesen Tresor, sondern ich kann halt also Mini-USB-Stick, den kann ich halt bei mir irgendwo verwahren. Ja.
Mhm. Genau. Und das Thema, wo du gesagt hast, das ist so ein extremer Energieverbrauch, was das Mining betrifft, das ist so ein großer Mythos und so ein großer Mist, was da verzapft wird. Die Wahrheit ist natürlich, es braucht Energie, nur der Mehrwert hinter dieser Energie ist einfach exorbitant riesig. Wie gesagt, es ermöglicht den Finanzzugang für dritte Weltländer. Und vor allem, würden wir jetzt theoretisch unser Finanzsystem nur auf Bitcoin laufen lassen, wäre ja die Mining Power das dahinterstehende quasi der dahinterstehende Aufwand und es gibt nicht mehr wie 21 Millionen. Mhm. Und hätten wir jetzt, und da gibt es ein richtig geiles Buch von Marc Friedrich, vielleicht kennst du das, über, ich glaube, das heißt die große Chance oder die größte Chance.
Die größte Revolution.
Obergeil. Er redet über Bitcoin und da erklärt er, dass theoretisch, wenn wir jetzt nur Bitcoin hätten als Währung, würde es keine Kriege geben, weil der Staat kann sich de facto keine Waffenrüstungen leisten, die Ausgaben kann er nicht auf Kredit finanzieren, wie es jetzt macht und dementsprechend mit der Mining Power würde er sie gegenseitig quasi limitieren. Und aktuell haben wir immer wieder Spitzenspannungen, was wir tagsüber haben mittlerweile. Wir haben viel zu viel Energieproduktion durch Photovoltaik und so weiter und es fehlen zum Beispiel Bitcoin-Server ab. Und die meisten sind ja sowieso irgendwo im Norden, was kühl ist, weil die brauchen ja Kühlung und sind irgendwo bei der Geothermie oder so angeschlossen. Dementsprechend ist es ja CO2-armer Strom oder neutral sogar.
Ja, Bitcoin, also da gibt es gute Studien von Cambridge University, auch von KPMG. Gibt es gute Berichte dazu. Also Bitcoin ist die grünste Industrie der Welt, wenn man es so anschauen will. Also ja. Bitcoin verwendet über 50% nachhaltige Energie. Das macht ja auch Sinn, weil Bitcoin-Mining ist so kompetitiv. Das heißt, jeder auf der Welt kann ja eigentlich mit Internetzugang und Strom kann Bitcoin minen. So, ich brauche nicht viel dazu. Und dadurch brauchst du halt ganz, ganz günstige Energie, weil sonst macht es keinen Sinn. Also ich kann jetzt nicht mit Haushaltsstrom in Österreich bei mir in der Küche Bitcoin minen. Also kann ich, aber dann werde ich einen Verlust machen. Deswegen machen es halt auch fast keiner. Und günstiger Strom ist immer nur da, wo er, wie du schon gesagt hast, zu viel produziert wird, wo er keinen Abnehmer hat. Und das sind halt meistens so Sachen wie Windturbinen in der Nacht, zum Beispiel, die dann das Stromnetz eigentlich belasten, weil du brauchst ja irgendwo auch einen Abnehmer, weil du kannst nicht einfach den Strom einspeisen ins Grid, wenn es keiner abnimmt. Und so kannst du halt relativ billig den Strom kaufen und damit macht es halt auch wieder Sinn, Bitcoin zu minen. Man sieht das auch ganz gut in Kanada, USA gibt es dieses Gas-Flaring, also die bohren nach Naturgas.
Ja, irre.
Und dann kommt halt Methan raus und normalerweise zahlen halt die Firmen Strafen dafür, weil die halt die Umwelt verpesten durch das Methan. Da sitzen sich Bitcoin-Miner hin, saugen das Gas quasi auf, das Methan, verbrennen das, dann wird es zu CO2 umgewandelt, was halt viel weniger schädlich ist als Methan. Und du kannst quasi dann auch noch gratis diesen Strom nutzen und halt Bitcoin minen. Das heißt eigentlich, die ganze Bitcoin-Industrie im Mining-Bereich ist halt aufgebaut auf überschüssige Energie. Das heißt, es wird keinem irgendwie der Fernseherstrom weggenommen oder so. Das glauben halt immer viele Leute. Naja, das verbraucht so viel wie Österreich oder so. Gibt es ja auch die Statistik, so viel Strom. Ja, aber man muss das global sehen und diese Energie wird halt von keinem anderen genutzt und ist sogar teilweise schlecht fürs Netz. Also auch Texas hat ja extreme Probleme gehabt mit ihrem Stromnetz, weil die halt auch immer für die Peaks produziert haben und dann, wenn halt in der Nacht den Strom keiner braucht, dann machst du auch dein Stromnetz kaputt eigentlich, wenn du das einspeisen würdest. Und da sind jetzt super viele Bitcoin-Miner dort, weil es eben den günstigen Strom gibt und du kannst halt dann schön das Stromnetz ausbalancieren.
Was würde jetzt passieren, wenn ein weltweiter Blackout ist? Wir haben keinen Strom mehr. Wer dann das auf einmal das ganze Protokoll gelöscht? Keiner hat mehr Zugriff zu seinen Ledgers. Alles ist weg. Was wäre dann?
Also wenn wir Blackout haben ohne Strom, glaube ich, dann versinkt man sowieso im Chaos. Und dann wird kein Supermarkt mehr funktioniert. Dann wird keine Tankstelle mehr funktioniert. Da wird gar nichts mehr funktionieren.
Danke für die Antwort, weil es ist so eine dumme Argumentationslinie. Wenn der ganze Strom weg ist, dann ist dann deine Bitcoin das kleinste Problem. Den hättest du jetzt
zugriffen können. Erstens das und zweitens, also deswegen ist die Blockchain ja nicht gelöscht. So, sobald der Strom wieder da ist, okay, fahren halt die Server wieder hoch oder die Nodes hoch und dann geht Bitcoin genauso wieder weiter, wie es aufgehört hat. Und ich kann ja auch ohne Strom meine Bitcoin tauschen. Also es gibt zum Beispiel so kleine Devices, OpenDime heißen die.
Ah, wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst.
Ja, die verschenke ich immer voll gern, also zur Taufe oder irgendwie so Geburtstagen und so. Da kannst du halt deine Bitcoin raufladen und du kannst es dann verschenken, physisch und quasi da liegt dann der Schlüssel oben und ich kann dir halt einen Bitcoin zum Beispiel schenken und du kannst auch verifizieren, ohne dass du das in den Computer oder irgendwie steckst, dass das Ding
gedeckt ist.
gedeckt ist, weil da ist hinten so ein kleiner Chip und du musst den zerstören, quasi damit du an den Private Key kommst, damit du das ausgeben kannst. Das heißt, du siehst physisch, ist das Ding noch in Ordnung, sind die Bitcoin noch drauf oder nicht.
Ach geil!
Und das kannst du auch ohne Computer tauschen.
So. Wie heißt das?
Open Dime.
Open Dime, ja geil.
Das sind richtig cool, die Dinger. Das sind so kleine USB-Sticks.
Wow.
Und wo kriegt man die her?
Internet. Also ich glaube bei Amazon oder okay. Amazon würde ich vielleicht nicht so unbedingt empfehlen. Also am besten immer direkt beim Hersteller kaufen. Mhm. Weil nicht, dass da irgendwas manipuliert wurde. Aber da gibt es einige vertrauenswürdige Shops, ja.
Wow. Okay, auf das Thema müssen wir gleich weiter eingehen. Also das habe ich jetzt ist bei mir gerade ein Licht aufgegangen. Also wenn ich jetzt einen Ledger bestelle zum Beispiel, kaufe ich es auch nur bei Ledger direkt. Aber was ist, wenn der Postler ein gescheiter Typ ist und das Paket abfängt, das manipuliert? Oder hat der Zweithändler quasi, ein Rotz ist und das macht? Gibt es so Gefälle?
Glaubst du wirklich, dass sowas möglich ist, dass
der Postler... Hallo? Ja, bitte?
Also das hat schon öfter gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Postler war, aber zum Beispiel, wenn jemand einen Ledger bei eBay gekauft hat, von irgendwem gebraucht, also bitte nie machen, niemals machen.
Wow.
Dann kann es natürlich sein, dass die erste Person, die den verkauft, sich halt die Backup quasi aufgeschrieben hat oder halt den Schlüssel.
Stimmt,
ja. Dann kaufe ich mir diesen Ledger, lade meine Bitcoin dann rauf und der hat aber den Zugang dazu.
Ja, den Private Key und den Public Key hat er.
Genau, und dann sieht er sogar, okay, jetzt ist da was draufgegangen, wartet er vielleicht, bis noch mehr drauf ist und dann zieht er es ab. Also das gab schon öfter, also da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ja.
Also sowas nie Secondhand kaufen?
Immer, wenn es geht, direkt beim Hersteller und auf keinen Fall gebraucht. Ne?
Ja, das macht natürlich auch Sinn in der Hinsicht, ne, wenn man da die Backups hat.
Boah, aber gut, dass man das jetzt, also wirklich, das war jetzt ein Ultra-Mehrwert selber für mich, weil also auf die Idee war ich ja gar nicht gekommen. Also erstens mal, ich würde nichts gebraucht kaufen, aber selbst wenn ich es gemacht hätte, also auf das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, wir haben ja jetzt auch über so einige Mythen geredet, also zum Beispiel, dass das Mining sehr viel Energie saugt. Gibt es noch einige andere Bitcoin-Mythen, die du jetzt da bei uns im Podcast gern entlarven oder auflösen möchtest?
Nur für Kriminelle.
Ja,
da gibt es viele. Ja, das Stichwort nur Kriminelle. Ich war letztens in einem Seminar, da ist auch so ein bisschen um das Thema Geldwäsche gegangen, im Allgemeinen und auch mit Kryptowährungen. Und es war extrem spannend, weil da war einer von der Kriminalpolizei da und der hat einen Vortrag dazu gemacht, der kennt sich ganz gut aus in dem Thema und hat dann die Teilnehmer gefragt, naja, was glaubt ihr denn, wie viel kriminelle Aktivitäten werden im Prozent im Bitcoin-Netzwerk pro Jahr gemacht? Und dann hat er halt so die Teilnehmer so gefragt und die Antworten waren so 25%, 50%, 10%, also ja, die Leute glauben immer noch extrem viel. Er hat es dann aufgelöst.
1%.
Es ist unter 1%, weit unter 1%. Also da gibt es gute Berichte auch von Chainalysis zum Beispiel, das ist so eine Software, die prüft so die ganze Blockchain. Du kannst dir das alles sehr transparent auch nachvollziehen. Und das heißt, also wenn man sich da Bargeld anschaut, den US-Dollar, den Euro, da wird so viel mehr Geldwäsche und auch kriminelle Aktivitäten damit finanziert, als wie bei Bitcoin. Das heißt, dieser Mythos ist, wenn man sich rein faktenbasiert das anschaut, Blödsinn. Also das war vielleicht mal so 2013, als das ganze Thema Silk Road damals Dark Market und so, da war es bis zu 40-50% wirklich ist Bitcoin für solche Transaktionen verwendet worden, aber da sind wir halt lang weg. Also
Vor allem, es ist eine institutionelle mittlerweile dabei und wie gesagt, BlackRock, also da laufen Milliarden drüber. Hast du noch einen Mythos, was du gerne aufräumen möchtest?
Ja, vielleicht so das ganze Thema Bitcoin ist halt nur Spekulation, das ist ja auch das, was man immer wieder so hört und das scheint vielleicht so auf den ersten Blick, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hat, scheint es auch vielleicht so zu sein, weil der Preis natürlich extrem volatil ist. Mhm. Also das heißt, die Kursschwankungen, es geht mal rauf, es geht mal runter und das ist halt meiner Meinung nach, muss man sich halt da immer ein bisschen anschauen, okay, über welchen Zeithorizont schaue ich mir auch Bitcoin an. Aber wenn man das über so den 4-Jahres-Zyklus sich anschaut, dann sieht man eigentlich, okay, Bitcoin macht immer höhere Lows, also quasi höhere Tiefs und höhere Hochs.
Genau, higher highs.
Higher highs und higher lows. Und da macht es halt dann auch vor allem Sinn, halt wiederkehrend zu investieren, weil dann nutzt du halt diese Schwankungen aus und profitierst halt langfristig von diesem Durchschnittskosteneffekt.
Also am besten ein Sparplan.
Ja, meiner Meinung nach ist am besten ein Sparplan, weil du halt dann genau von dem profitierst. Und ja, also alle, die sagen, ja, es ist reine Spekulation, kann ich irgendwo verstehen, wenn ich mich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt habe. Aber wie man es vorher schon auch angesprochen hat, also für viele Leute ist das halt wirklich alternativ. Steuer, die auch lebensverändernd sein kann. Es gibt viele Länder, die enteignen einen zum Beispiel, also wenn die Politik das möchte, in vielen autoritären Staaten. Und Bitcoin ist halt auch so ein Thema, das kann ich halt wirklich besitzen. Also meiner Meinung nach ist Bitcoin eigentlich das Einzige, was ich wirklich besitzen kann. Weil alles andere, eine Immobilie, da kann der Staat zu mir kommen und sagen,
enteignet dich.
Er enteignet mich, also ich bin örtlich gebunden, ich zahle Steuern drauf, ich muss die auch zahlen, sonst ist das Haus weg.
Ja.
Aktien, ja, gehört mir auch nicht. Im Endeffekt, wenn die Firma pleite geht, weg. Genau. Und Bitcoin kann ich halt wirklich besitzen. Also im Extremfall kann ich mir 12 Wörter merken, die repräsentieren quasi meinen Schlüssel, meinen Zugang zu dem
Private
Bitcoin.
Private Key,
ja. Ja, meine Private Key. Und gehe damit nackt über 10 Grenzen und keiner kann mir irgendwas wegnehmen, weil ich die Bitcoin quasi in meinem Kopf gespeichert habe.
Richtig.
Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also viele Leute hatten schon, auch in der Sowjetunion, ist noch gar nicht so lange her, oder damals auch nach dem Mauerfall und so, oder in der DDR, wenn die Möglichkeit gehabt hätten, Vermögen in ihrem Kopf zu speichern und damit eine Landesgrenze zu überqueren, was das eigentlich bedeutet. Weil die mussten alles zurücklassen, weil ich kann halt vielleicht, okay, ich steck mal 1 Kilo Gold irgendwo rein.
Ja, genau.
Und wenn ich Glück habe, schaffe ich es irgendwie über die Grenze. Aber viel mehr geht es sowieso nicht. Und eine Immobilie, wie soll ich das mitnehmen? Aktien kann ich auch nicht mitnehmen. Bin ich ausgesperrt, mein Bankkonto. Und das ist schon auch ein Thema, glaube ich, wo Bitcoin halt einfach viel Freiheit einfach auch bietet.
Nur kurz zur Erklärung für die Menschen, die uns zuhören, die damit gar nichts anfangen können. Also Private Key und Public Key kann man sich so vorstellen, wie du hast ein Bankkonto, jetzt zum Beispiel bei der Sparkasse, und du hast ein IBAN. Und der Public Key ist diese lange, ich glaube 32 Stellen hat sie, oder?
Genau,
so irgendwas, ja. Die lange Nummer, was ja jeder sehen kann. Und du kannst ja auch sogar reinschauen, was in dieser quasi Wallet, also in diesem Bankkonto liegt, wie viele Bestände drinnen sind. Aber es weiß halt keiner, wer dahinter steht. Und der Private Key ist quasi das Passwort zu deinem Bankkonto. Und erst dann kannst du damit Transfers veranlassen. Und jetzt ist das Geile, theoretisch gehe ich her, ich lasse mir jetzt auf meinen Unterarm meine Public Key Adresse, also meine Bankkonto-Adresse tätowieren, das ich mir nicht merken muss, und merke mir einfach in meinem Kopf für alle Ewigkeiten diese 12 Zugangsphrasen, die ich habe, und ich bin selber ein laufender Ledger.
Ja. Ja, das Konzept ist halt crazy, und ich glaube auch, wenn man das so mal so ein bisschen weiterdenkt, das ist halt der erste Vermögenswert, der wirklich auch, ich würde sogar sagen, Gewalt mindert, weil wenn jetzt jemand zu dir kommt und du hast es in deinem Kopf quasi, der kann dir das nicht wegnehmen. So, selbst wenn er dich quasi umbringt und tötet,
dann ist das wirklich weg.
Naja, dann ist das Geld weg. So. Und das muss man mal so ein bisschen durchdenken, was das eigentlich für Implikationen haben kann. Und ich glaube, das haben halt viele Leute noch gar nicht so durchschaut. Ja, die haben das immer irgendwo in der Zeitung gelesen. Ja, ist ja alles nur Blödsinn, Spekulation. Aber da steckt schon viel, viel mehr dahinter.
Und jetzt da haben wir eigentlich eh schon sehr viel über Bitcoin geredet und erfahren. Und im Endeffekt, uns interessiert ja deine Firma, und du bist jetzt da so quasi unser Star hier in unserer Folge heute. Und deswegen würden wir gern wissen, wie soll es jetzt mit eurer Firma noch weitergehen? Welche Pläne habt ihr für die Zukunft, vor allem für das Jahr? Welche Ziele möchtet ihr erreichen? Also hau aus einfach einmal.
Als allererstes, warum heißt es eigentlich 21 Bitcoin?
Genau, das würde mich auch interessieren.
Ja, eigentlich relativ offensichtlich. Also es gibt ja nur 21 Millionen
und... Ah. Du bist echt der Blitz.
Ich habe mir gedacht, weil du 2021 gegründet hast.
Ja, 2020 hast du vorhin.
Ja, aber halt so richtig durchgestartet, ne?
Ja, könnte auch sein. Na, es ist wirklich auf die 21 Millionen angespielt und halt 21 Bitcoin dann einfach der Fokus auf Bitcoin.
Ja.
Und okay. Klingt irgendwie cool, kann man auf Deutsch, Englisch sagen, deswegen 21 Bitcoin, genau. Ja, also was sind unsere Pläne? Also aktuell, ja, sind wir halt gerade dabei, wirklich diese Nutzererfahrung, diesen Zugang zu Bitcoin sehr einfach zu machen, wirklich diese Schwelle wegzunehmen, zu sagen, hey, okay, das kann ich jetzt einfach mal ausprobieren, mit 10 Euro, 15 Euro kann ich da mal einsteigen und langfristig dann auch investieren, hab da einen Partner an der Hand. Ja, und in Zukunft, also möchte man einerseits expandieren, das heißt, es gibt ja jetzt gerade diese MiCA-Verordnung, das heißt, es ist die europäische, ich sag's mal, Kryptoregulierung, die jetzt auf EU-Ebene beschlossen wurde. Und damit ist es halt jetzt auch möglich, mit Ende des Jahres können wir einen Antrag stellen für eine Lizenz, die wir dann in der ganzen EU nutzen können. Das heißt, wir können dann wirklich aktiv auch in der ganzen EU auftreten, Werbung machen, unser Markt einfach ausbauen. Sehen wir auch, also dass die Lösung jetzt schon in vielen Ländern sehr gut ankommt, obwohl wir da eigentlich nicht wirklich präsent sind. So, das ist das eine. Und das andere ist, wir möchten einfach unser Plattform, unser Produkt noch ausbauen. Wir sehen halt, ja, Bitcoin kaufen und verkaufen ist natürlich so der Einstieg, ist ein wichtiges Thema, aber wir möchten die Plattform sein, die alle deine Bedürfnisse rund um Bitcoin abbildet. Also ich nenne es bisschen so immer die Neo-Bitcoin-Bank von morgen, wo wir dann zum Beispiel auch, wenn du jetzt Bitcoin hast und du möchtest die nicht unbedingt verkaufen, dass du die bei uns zum Beispiel auch hinterlegen kannst und einen Kredit dafür bekommst. Mhm. Solche Themen, dass du mit der Wallet zahlen kannst, dass du über Lightning, also das ist so eine Second-Layer-Technologie, dass du super einfach, fast kostenlos weltweit Geld hin und her schicken kannst, unabhängig jetzt eigentlich sogar von Bitcoin. Das heißt, du kannst sogar Euro instant nach Australien schicken und dort wieder in US-Dollar wandeln über das Bitcoin-Netzwerk, quasi über Lightning.
Aber warte mal, das ist die Nutzererfahrung ist so, das heißt, ich habe jetzt 10 Euro und schicke es nach, keine Ahnung, jetzt an ja, Amerika oder was.
Ja.
Und das ist aber so, dass du im Hintergrund das auf Bitcoin umwandelst, schickst die Transaktion in Bitcoin, weil sie ja instant funktioniert, nicht so wie die Banken, die schlafen am Wochenende zum Beispiel. Und dann wird es quasi in Amerika, Australien wieder zurück umgetauscht und dann hast du wieder einen Eurobetrag zu tun.
Genau, ja. Und das geht halt super easy, super schnell und halt auch von den Gebühren viel, viel günstiger, weil man muss sich vorstellen, internationale Zahlungen sind ein Riesenthema.
Mhm. Da hast du ja Swift, ne?
Swift, ja. Und wenn ich jetzt jemanden in Australien zahlen möchte, ich habe Euro, er hat australische Dollar, naja, dann gehe ich zu meiner Bank, mache die Überweisung, wenn das überhaupt die Bank unterstützt. Dann dauert es wahrscheinlich 3 Wochen gefühlt oder zumindest 1 Woche und kostet mich extrem viel Geld, weil man muss im Hintergrund, sind da ja nicht nur die Bank, meine Bank und die Bank, wo ich es hinschicke, involviert, sondern da sind Korrespondenzbanken involviert. Ich muss zuerst den Euro in Dollar, US-Dollar tauschen.
Irre.
Dann übermitteln über Swift, über verschiedene Banken. Dann muss die Korrespondenzbank wieder das umtauschen in australische Dollar, das heißt, ich habe halt mehrere Konversationen. Ja, Settlement dauert ewig. Und mit Bitcoin kannst du halt echt internationale Zahlungen super easy, frictionless, zu fast keine Gebühren, instant machen. Es ist sofort gesettelt, da ist kein Kredit im Spiel, weil viele haben ja auch keine Ahnung, wie das zum Beispiel mit der Kreditkarte funktioniert. Klar, du zahlst beim Händler, aber bis das Geld wirklich beim Händler da ist, sind auch
30 bis 60 Tage oft, ne?
Genau, da sind auch extrem viele Institute involviert und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, wo Bitcoin halt in Zukunft sehr, sehr viel verändern kann, ohne dass du jetzt auch Bitcoin das Asset quasi involviert ist so richtig, zumindest nicht vordergründig, sondern Bitcoin das Netzwerk. Also das ist auch eine extreme Innovation. Man muss sich das so vorstellen, es gibt jetzt das Internet, das heißt, ich kann Daten weltweit global austauschen. Also man hat sich das ja vor gefühlt 20, 30 Jahren, ich glaube, wir können uns alle nur erinnern, für uns, also für mich war das ein Weltwunder, wenn jemand irgendwen anrufen hat können in den USA, wie ich ein Kind war. Das ist damals über Satellitentelefon gegangen. Da gab es halt nur nicht so eine Verbreitung vom Internet und jetzt ist es für jedes Kind ganz normal, dass ich überall auf der Welt Daten, Informationen austauschen kann. Und beim Geld sind wir halt nur Stand 1970.
Ja,
wenn
genau.
Überhaupt.
Steinzeit eigentlich noch, kannst du sagen.
Wenn überhaupt, ne?
Naja, und das Orge ist, Bitcoin ist ja Weltwährung, so gesehen.
Genau.
Das heißt, jeder akzeptiert Bitcoin, also jeder, der halt in einem Netzwerk ist, akzeptiert Bitcoin als Währung in dem Sinn oder halt als Tauschmittel. Und wir brauchen kein Euro, wir brauchen kein Peso, wir brauchen kein Dollar, sondern wir haben alle, wir einigen uns alle auf Bitcoin. Und das heißt, du hast diese ganze Währungstauschverluste, sind ja komplett weg. Also das geilste System ist Bitcoin. Je mehr wir gerade drüber reden, umso mehr taugt es mir auch, weil es sind einfach immer so, das sind Dominosteine, die fallen immer so im Kopf um. Ja. Wenn du das Ganze verstanden hast, es ist das geilste. Also wir können echt nur sagen, ob nicht vielleicht der Jesus nochmal reinkarniert worden ist, 2009, als Satoshi Nakamoto und uns das Geschenk gegeben hat, dass wir einmal wirklich die echte Währung der Menschen haben.
Ja, da gibt es ja wilde Theorien um den Satoshi. Also gibt es ja einige, die sagen, der war außerirdischer.
Ja.
Es gibt manche, die sagen, das war das CIA oder NSA. Also da gibt es wildeste Theorien. Aber ja, wie du sagst, also Bitcoin ist so quasi die Internetwährung. Das ist einfach eine globale Währung. Das haben wir noch nie gehabt. Also vielleicht damals im Goldstandard, da war Gold quasi so die Weltwährung und alle Währungen.
Ist der Nixon, glaube ich, hat es dann aufgekommen.
Genau, 1970. Der
Nixon war klar.
Da war Gold so quasi das Reserve-Asset hinter den Währungen, aber die Währungen waren an Gold gebunden. Das heißt, da hat man Gold als Weltwährung gehabt und jetzt gibt es halt Bitcoin, was halt das Problem von Gold löst, weil Gold kannst du halt nicht einfach instant irgendwo hin schiffen und das war halt genau das Problem. Also du hast halt dann Schiffe zwischen London und New York mit tonnenweise Gold hin und her fahren lassen müssen und das ist natürlich nicht effizient und irgendwann hat man das ausgenutzt, die Politik, und hat gesagt, okay, jetzt brechen wir quasi diesen Link zwischen Dollar und Gold und darum ist halt Gold meiner Meinung nach auch gefailt und Bitcoin ist halt jetzt wirklich die digitale Alternative des Internetgeld quasi.
Mhm.
Voll, das hat sogar der Marc Friedrich im Buch so geil gegenübergestellt. So ein Punkt für Gold, ein Punkt für Bitcoin, wo irgendwo, also von der Transportabilität, von dem Tauschmittel und so weiter. Das war ziemlich auf einem Niveau und Bitcoin hat gerade einen Punkt mehr gehabt, weil es halt noch leichter zum Verschiffen ist. Also du bist immer in der Hosentasche quasi. Mhm. Aber wenn der Nixon damals den dummen Move noch gemacht hätte, dass er den Dollar vom Goldstandard entkoppelt hätte, würde der Dollar heute noch was wert sein, weil sie hätten dann nachdrucken können. Aber das war halt der Anfang vom Ende und das war zum Beispiel im Römischen Reich ist das Gleiche gewesen. Die sind nur deshalb vor die Hunde gegangen, weil sie angefangen haben zum Geld drucken und Münzverschlechterung gemacht haben, die Wahnsinnigen. Und wie das geändert hat, wissen wir alle. Und wie wir jetzt gerade sehen, passiert das gerade wieder. Die Geschichte wiederholt sich, es ist irre. Wir sind alle so verschuldet. Die Staaten, das können 7 Generationen nicht mehr Druck bringen. Und dementsprechend haben wir da jetzt wirklich gerade eine riesige Chance, dass wir uns damit nochmal rehabilitieren. Was sagst du dazu?
Ja, ich finde, du hast es extrem gut gesagt. Also ja, die Staatsverschuldung, also wir werden nicht rauskommen. Die einzige, sage ich mal, oder die beste Option für die Politik ist einfach, das Geld zu inflationieren und quasi die Schulden immer weniger wert werden zu lassen, weil alles andere, glaube ich, endet in Bürgerkrieg. Ja. Wenn wir Finanzierungen einstellen und wenn wir die Leute alle arbeitslos oder auf die Straße hauen und arbeitslos machen, das wird die Politik nicht machen. Deswegen wird das Geld weiter inflationiert. Wir sehen es auch. Also die EZB druckt weiter Geld. Die Zinsen werden jetzt auch wieder sinken, glaube ich, über die nächsten Monate. Und dann werden wir sehen, wie vor allem, glaube ich, Aktien, Immobilien wieder und vor allem Bitcoin halt auch davon profitieren, weil es halt eigentlich dieser Gradmesser ist. Bitcoin ist halt, finde ich, aus meiner Perspektive der beste Gradmesser, um die Inflation zu messen, weil es halt eben das einzige absolut Begrenzte ist. Also auch Immobilien, klar, sind auch irgendwo begrenzt, aber du kannst in New York, du kannst halt auf dem 50. Stock, kannst auch noch den 53. Stock dann drauf bauen. So. Und bei Gold, naja, wenn desto höher der Goldpreis ist, desto mehr lohnt sich in der Erde zu graben und desto mehr Leute machen das und desto mehr Maschinen machen das.
Und das ist ja nur der Faktor, der begrenzt ist. Also die Menschen glauben zumindest, dass es begrenzt ist, weil wenn wir ein riesiges Goldvorkommen anfinden würden, dann würde der ja extrem inflationiert werden, der Goldpreis.
Ja, und wenn der Goldpreis irgendwann so hoch ist, dass sich vielleicht sogar Astro-Mining lohnt, dass man halt irgendwie zu Asteroiden...
Am Mars zum Beispiel, ja.
Und da Gold ausgräbt, ja. Aber bei Bitcoin ist es halt so, egal wie viel Miner es gibt, es passt sich halt dann immer an. Desto mehr Miner nach Bitcoin suchen, desto schwieriger wird es, desto weniger, desto leichter wird es, sodass im Schnitt immer quasi, ja, pro Tag aktuell sind es 450 Bitcoin gefunden werden und nie mehr als wie 21 Millionen. Und das ist halt einfach so spannend, finde ich. Und das Konzept, ja, ist halt eigentlich, wenn man sich das mal durchdenkt, ist wirklich, ich würde sagen, Brainfuck, weil es hat sowas noch nie gegeben, so eine endliche Ressource. Das Einzige, was endlich ist, ist unsere Zeit.
Ja.
So, ich kann halt 80, 90 Jahre alt werden. Das heißt, deswegen schätze ich ja auch mein Leben. Deswegen machen wir ja auch Sachen und schmeißen nicht alles weg, weil wir wissen, okay, wir werden nicht unendlich alt. Und das ist halt bei Geld auch wichtig, um das wertzuschätzen zu können und dass das Wert hält, muss es halt irgendwo auch begrenzt sein. Und das macht halt Bitcoin perfekt, weil es eben nur diese limitierte Anzahl gibt.
Ja, und rein aus der Logik heraus, weil wir ja wissen, dass die Miner müssen ja rentabel arbeiten. Das heißt, es gibt die Energiekosten, da laufen extrem viele ASIC-Miner jetzt drüber und natürlich, das ist schweineteuer. Und jetzt, wenn der Bitcoin-Preis sinken würde, die werden in Bitcoin bezahlt. Die müssen das ja irgendwann abstoßen und verkaufen, weil sonst können sie ihre Stromrechnung nicht zahlen, solange man nicht in Bitcoin zahlen kann. Das heißt, die müssen einen Währungstausch machen. Wenn jetzt aber der Bitcoin-Preis droppen würde, heißt das, die Miner sind unrentabel, und die würden kein Geld verdienen, sondern Geld verbrennen. Also irgendwo haben wir einen gewissen Mining Pool. Das muss natürlich immer mehr werden, weil wir mehr halfen quasi. Das heißt, das wird ja alle 4 Jahre, glaube ich.
4 Jahre ungefähr.
Genau, ja. Ungefähr 4 Jahre wird der Mining Reward von 8 auf 4 und dann wieder auf 2 übergesetzt und immer so halbiert, was halt pro Block gefunden wird und als Mining Reward vergeben wird. Das heißt, allein deshalb ist es rein aus der Logik nur logisch, dass der Preis steigen muss nach einer Zeit, weil sonst würde ja der Mining Reward weniger werden. Die Stromkosten würden gleich bleiben oder steigen sogar. Dementsprechend wird das ganze System nicht mehr funktionieren. Und irgendwann wird sogar der letzte Miner abschalten, weil er sagt, hey, warum soll ich da einzahlen? Das macht ja keinen Sinn. Ne? Also teilst du da so meine Ansicht, dass es rein aus der Logik funktionieren muss, dass der Preis über, sagen wir mal, 10 Jahre weiter steigt?
Ja, also das Coole ist halt daran, dass sich das Netzwerk halt automatisch anpasst. So wie du sagst, also wenn es unredabel wird, dann schalten halt mal so die ineffizientesten Miner zuerst ab, weil für die wird es natürlich am erstens nicht mehr rentabel. Und dann korrigiert sich natürlich die Schwierigkeit, Bitcoin zu meinen, auch nach unten. Das heißt, du hast immer dieses Gleichgewicht. Und das andere, was du angesprochen hast, ja, alle 4 Jahre quasi wird dieser Reward halbiert, das Halving. Vor April waren es jetzt 900 Bitcoin am Tag, aktuell sind es jetzt 450. Dann in 4 Jahren sind es noch 225. Das heißt, genau, der Verkaufsdruck wird auch immer weniger, weil die Miner natürlich müssen sich finanzieren, müssen die Bitcoin verkaufen, um ihren Strom zu zahlen. Und damit wird halt weniger Bitcoin auf den Markt geschmissen. Und natürlich, was passiert, wenn weniger Leute verkaufen?
Angebotsschock.
Da kann eigentlich nur der Preis nach oben gehen. Und das ist halt genau das Gleiche, desto mehr Leute Bitcoin kaufen möchten. Es ist im Endeffekt Supply and Demand, also Angebot und Nachfrage.
Und das allerletzte, sorry, wir haben schon echt eine gute Zeit, sehe ich. Wenn jetzt die Leute fragen, wo ist der echte Wert von Bitcoin? Weil das ist ja nur so ein Digital Money. Ich meine, jetzt haben wir so viel schon beleuchtet und jedem muss eigentlich das Licht schon aufgegangen sein, wo jetzt der Wert dahinter liegt. Aber wenn jetzt jemand fragt, hey, Bitcoin ist nichts wert, das ist einfach nur Zahlen in irgendeiner Wallet drinnen oder so, schön und gut, digitalen.
Man kann es
nicht angreifen und so. Wo ist der echte Wert? Wie ergibt sich der Wert von Bitcoin? Dann frage ich oft, wie glaubst du, dass der Geldwert sich ergibt? Ja? Aber bitte führ aus, wie würdest du jetzt dann erklären, wo er sagt, warum ist er 60.000 wert, der Bitcoin zum Beispiel?
Ganz kurz, Angebot und Nachfrage.
Ja, genau.
Es steckt halt extrem viel Vertrauen auch in dem System. Das heißt, diese ganze Netzwerkleistung, diese Sicherheit, die wir drinnen haben, super viele Leute glauben daran. Und im Endeffekt ist auch Geld oder Währung immer nur etwas wert, wenn die Menschen daran glauben. Wenn jetzt morgen jeder sagen würde, ja, Bitcoin ist nur Blödsinn, dann wäre es auch nichts mehr wert. So, ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Da gibt es zu viele Menschen, die sagen, hey, ich kaufe Bitcoin auch noch bei einem Dollar, weil ich daran glaube. Und ja, das ist eigentlich der ganz einfache Grund. Also im Endeffekt ist Wert immer subjektiv. In der Wüste kann ich vielleicht einen Goldbarren haben und einen Liter Wasser. Ja, was werde ich nehmen, wenn ich kurz vorm Verdursten bin?
Wasser.
Nicht den Goldbarren. Ja. Also es ist immer subjektiv. Und desto mehr Menschen auch die Eigenschaften von Bitcoin schätzen, desto teurer wird es auch werden, weil es eben nur eine begrenzte Anzahl gibt. Also es ist einfach Nachfrage und Angebot.
Wie immer am Markt, ne?
Geil.
Absolut.
Ja, wunderbar. Also wir werden ja heute noch einen Podcast mit dir machen und mit dem Gerald hören. Das heißt, jetzt in der Episode haben wir mal geklärt, was Bitcoin überhaupt ist, was du machst, dass 21 Bitcoin geil ist und vor allem, was ich bei dir richtig geil finde bei der App ist, dass man quasi beide Tipp machen kann. Das heißt, ich kann eine Order platzieren, die bei jetzt, keine Ahnung, 55.000 auslöst, wenn ich sage, okay, geil, bei 55.000, wenn er jetzt abdroppt, da will ich nochmal 10.000 investieren, weil dann nehme ich richtig geil was mit. Das gibt es nämlich sonst nirgends, kenne ich nicht, zumindest ich kenne es nicht, ist geil und deshalb taugt man der App schon. Und ich kenne die persönlich, deshalb habe ich einen Ultra-Trust-Faktor. Unsere Hörer kennen die jetzt auch. Es ist mega geil. Und in der nächsten Episode, was wir jetzt hochladen werden, ist da eben unser Investmentbank dabei, der Gerald Hörhan.
Genau.
Und dann werden wir mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, was passiert, wenn der digitale Euro kommt und warum zum Beispiel der Bitcoin uns dann retten wird vom Untergang des Privatvermögens.
Ja, das wird auf jeden Fall super spannend. Ihr hört es wahrscheinlich auch im Hintergrund, da steppt schon der Bär. Und wahrscheinlich noch einer viel mehr, wenn wir nachher die nächste Folge aufnehmen. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist es, wo findet man euch?
Ganz einfach auf www.21bitcoin.app, yeah, oder auch auf jeden Social Media Kanal. Also wir sind auf Twitter, LinkedIn, Instagram, einfach auch 21bitcoin. Genau, und sonst im App Store kann man sich auch direkt die App mal runterladen, mal starten, einfach ausprobieren. Ja, ich würde jedem mal empfehlen, einfach mal 15 Euro einfach mal ausprobieren. So, das glaube ich, kann sich jeder leisten. Und dann sieht man eh. Am besten ist es auch immer, sich fortzubilden, also ein bisschen was darüber lesen. Man sollte immer wissen, was man kauft.
Ja.
Dass man auch gut schlafen kann.
Absolut, das
okay.
Haben wir cool bei dir.
So ist es. Und jetzt die Abschlussfrage, die ist mir jetzt so eingefallen, wenn wir mal geredet haben. Ich habe das ein bisschen adaptiert von ein paar anderen Podcasts, aber das ist jetzt, ich finde, das ist geil. Wenn du morgen einen quasi Twitter-Post machen könntest, was jeder und Nachbar Slumpy auf sein Handy zwangsweise einmal anzack kriegt und er muss das lesen, was würdest du in dem Tweet verfassen? Was würdest du den Menschen mitteilen?
Ja, gute Frage. Also ich würd, glaube ich, versuchen zu sagen, dass man mal über Inflation nachdenken sollte und warum wir das als gegeben ansehen. Warum diese 2%, warum brauchen wir Inflation? Gibt es da eine Alternative? Und sich mal damit auseinanderzusetzen.
Halleluja.
Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, bevor mich der Daniel wieder mal so ungeniert unterbrochen hat, wie das doch sehr oft der Fall ist.
Ja, ich bin ein ungehobeltes Brett.
Siehst du jetzt schon wieder? Auf jeden Fall. Wir werden alles in den Shownotes verlinken, also alle Social Media Accounts von 21 Bitcoin, natürlich auch den Link zum App Store. Und wir werden wie immer auch unsere Socials verlinken. Den Daniel findet man unter
der.anbaggerer auf Instagram.
Ja, und noch viel interessanter ist, wenn ihr bei mir vorbeischaut, nämlich lisamaria.reiter. Da bekommt ihr die coolsten, cinematischsten Videos zu sehen.
Natürlich. Und vor allem auf 21 Bitcoin. Gönnt euch die App und sichert euch ein Geld gefälligst.
Genau, das ist sowieso das Erste, was ihr jetzt nach dieser Folge tun solltet.
Cool.
Ja.
Daniel, danke.
Gerne, hat mich sehr, sehr gefreut. War ein cooler Talk.
Ja, danke dir, dass du da warst und dass du uns so viel Einblick gegeben hast, so viel erzählt hast. Und ja, wir sind auf jeden Fall super gespannt, wie es mit eurer Firma noch weitergehen wird. Ich werd mir jetzt auf jeden Fall die App runterladen und meine 15 Euro investieren, so wie du mir das geraten hast. Weil jetzt da habe ich auch Gesicht zur Firma. Also ist natürlich, wie der Daniel auch gesagt hat, eine Vertrauensbasis da. Und ja, auf jeden Fall, ihr hört uns bei der nächsten Folge unternehmerisch wieder. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder einschaltet. Bitte vergesst nicht, uns zu bewerten. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Wiederhören. Tschüss.
Bis dann.